Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MigoSense. Wir starten heute wieder mit euch gemeinsam ins Wochenende. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Laura Duschinski.
Heute ist Freitag, der 19. Juni 2026, unser Redaktionsschluss, wie üblich um 10 Uhr und wir schauen natürlich wieder auf das, was die Woche im Datenschutz besonders relevant war. Und da haben wir ein bisschen was mitgebracht heute. Ich glaube, ein bisschen das Gefühl, Laura, die Hitze führt auch dazu, dass und der Sommer, dass irgendwie ein bisschen weniger in der Welt des Datenschutzes passiert, oder?
Ja, irgendwie schon. Das Gefühl habe ich auch. Also wir hatten ja schon andere Wochen, wo uns echt die Auswahl nicht leicht gefallen ist, was wir überhaupt mitnehmen. Und jetzt, ich sag mal so, müssen wir schon ein bisschen tiefer suchen. Aber, wie sage ich so schön, was wir machen, müsst ihr nicht tun da draußen.
Ganz
aber
genau.
Ich finde, ein paar schöne Themen haben wir auch heute zusammenbekommen.
So ist es. Was hast du denn dabei?
Ich habe zuallererst dabei die Ergebnisse der LDI NRW, die sich nämlich Spielhallen angeschaut hat. Dann geht es weiter mit unserem Top-Thema, nämlich der EuGH-Entscheidung zur Beweisverwertung. Aber auch dort drin ein ganz interessanter versteckter Hinweis zum Thema Rechtsgrundlagen. Ebenso auf meinen Zettel hat es geschafft, ein kurzes Update zum Thema NIS 2 vom BSI. Und zu guter Letzt, wer sich bei dem super mega Sommerwetter in den Schatten verziehen möchte und dabei noch was zu lesen braucht, einen Lesehinweis zum Thema 6G.
Wunderbar. Ja, ich würde einmal auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs schauen zum Thema Akteneinsichtsrecht im Zwangsversteigerungsverfahren und die Frage, ob wir da Daten schwärzen müssen. Dann habe ich eine zweite Entscheidung aus der Schweiz mit dabei, vom Bundesverwaltungsgericht dort und um die Bewertung der Frage, wann Betroffene informiert werden müssen und ob sie auch nachträglich informiert werden müssen. Und last but not least hätte ich dann auch noch etwas zu einem vermutlichen Datenschutzvorfall, einem Cyberangriff auf den Roboterhersteller Ecovacs.
Alles klar, dann geht's los.
Den Mattau.
Die LDI NRW greift bei Videoüberwachung von Spielhallen ein. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, Bettina Geig, hat in einer aktuellen Pressemitteilung über die Ergebnisse einer Prüfung von 38 Spielhallen in ihrem Zuständigkeitsbereich berichtet. Dabei stellte die Behörde fest, dass insbesondere die Videoüberwachung im Außenbereich häufig nicht datenschutzkonform umgesetzt wurde. Bei 8 von 9 Spielhallen mit Außenüberwachung wurden Mängel festgestellt. In 3 Fällen musste die LDI NRW sogar die Abschaltung einzelner Kameras anordnen, weil öffentliche Bereiche im unzulässigen Umfang erfasst wurden. Die LDI NRW betont, dass Spielhallen aufgrund hoher Bargeldbestände grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an Videoüberwachung zum Schutz vor Überfällen haben. Während die Erfassung des unmittelbaren Eingangsbereichs in der Regel zulässig ist, darf die Überwachung nicht weit in öffentliche Straßen oder Gehwege hineinreichen. Nach Auffassung der Behörde genügt regelmäßig die Aufnahme des Eingangs sowie eines kleinen Bereichs davor und den definiert sie von maximal etwa 1 Meter. Ein weiterer Schwerpunkt der Prüfung war die Informationspflicht nach Artikel 13 DSGVO. Viele Betreiber beschränken sich auf ein Kamerasymbol oder einfache Hinweisschilder. Dies reicht jedoch nicht aus. Betroffene müssen ja bereits vor Betreten des überwachten Bereichs unter anderem über den Verantwortlichen, die Rechtsgrundlagen, die Zwecke der Verarbeitung und auch die Speicherdauer informiert werden. Die Behörde verweist dabei auch auf die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der die Bedeutung dieser Informationspflichten ja zuletzt im Zusammenhang mit Bodycams erneut hervorgehoben hat. Betreiber von Spielhallen, aber auch natürlich andere öffentlich zugängliche Einrichtungen sollten vielleicht das jetzt auch zum Anlass nehmen, ihre Videoüberwachung nochmal zu überprüfen, aber dies grundsätzlich natürlich auch regelmäßig tun, denn ja, Kameras sollten ausschließlich Bereiche erfassen, die auch für den jeweiligen Zweck tatsächlich erforderlich sind. Dann müssen natürlich die Informationsschilder ausreichend detailliert sein, also die Anforderungen, die rechtlichen Anforderungen hier auch erfüllen und auch gut sichtbar sein. Ich glaube, das ist ja in der Praxis auch immer die Herausforderung, festzulegen, okay, wo sind die denn so angebracht, dass wirklich vor Betreten des überwachten Bereichs entsprechende Informationen erfolgt. Und natürlich, aber das haben wir an anderen Stellen auch schon, insbesondere bei Außenkameras, aber sonst natürlich auch, die sorgfältige Dokumentation der Interessenabwägung. Dass man das auch ausreichend dokumentiert, wieso, weshalb, warum man sich für diesen Weg entschieden hat. Also Pressemitteilung der LDI macht mal wieder deutlich, dass es natürlich oft nachvollziehbare Sicherheitsinteressen gibt, aber natürlich die Grundsätze von Datenminimierung und Transparenz trotzdem konsequent dabei einzuhalten sind.
Ja, Dauerbrenner Videoüberwachung, oder? Also ich meine, ich glaube, die kann man als Aufsichtsbehörde, braucht man nur mit offenen Augen durch die Städte und Dörfer zu gehen, da findet man, glaube ich, genug Handlungsbedarf. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass das gesetzliche Akteneinsichtsrecht im Zwangsversteigerungsverfahren auch die Einsicht in personenbezogene Daten ohne vorherige Schwärzung umfasst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob personenbezogene Daten in Versteigerungsakten vor einer Einsichtnahme geschwärzt werden müssen. Eine Bietinteressentin hatte Akteneinsicht beantragt und das Amtsgericht Bamberg gewährte seinerzeit die Einsicht nur teilweise und verlangte die Schwärzung von Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie bereits gelöschten Grundbucheintragungen. Das Landgericht Bamberg bestätigte diese Auffassung unter Verweis auf Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte und das Ganze ist jetzt nun beim BGH gelandet und der hat diese Entscheidung aufgehoben. Denn nach seiner Auffassung umfasst das gesetzliche Akteneinsichtsrecht nach § 42 ZVG die Einsicht in die vollständigen Unterlagen, einschließlich auch der darin enthaltenen personenbezogenen Daten. Besonders interessant aus Datenschutzsicht, der BGH stellt nochmal ausdrücklich fest, dass die DSGVO einer solchen Offenlegung nicht entgegensteht. Die Datenverarbeitung sei durch Artikel 6 Absatz 1 Lit E gedeckt, weil sie für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich sei. Das Urteil macht also nochmal deutlich, dass Datenschutz natürlich nicht automatisch eine Schwärzungspflicht mitbringt. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt hier natürlich das öffentliche Interesse. Das kann man sicherlich auch nicht für jeden Fall gleichermaßen heranziehen. Also besteht eine klare gesetzliche Grundlage und ist die Offenlegung für den Verfahrenszweck erforderlich, können auch personenbezogene Daten rechtmäßig zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig aber betont der BGH auch den Zweckbindungsgrundsatz. Das heißt, Vorsicht, die Einsichtnahme berechtigt nicht zu einer beliebigen Weitergabe der erhaltenen Informationen. Also Personen, die Akteneinsicht in ein Zwangsversteigerungsverfahren erhalten, dürfen die überlassenen Akteninhalte weder ganz noch teilweise öffentlich verbreiten, noch Dritten zu verfahrensfremden Zwecken übermitteln oder zugänglich machen. Also Offenlegung der Daten kann zulässig sein, ihre weitere Nutzung bleibt jedoch auf den Zweck des Verfahrens beschränkt. Also deswegen Vorsicht dann mit Weitergabe von solchen Informationen.
Natürlich ist nachvollziehbar.
Absolut. Und ist ja konsequent. Ist ja das, wie wir ja auch letztendlich im Unternehmen, ne? Zweckänderungen, die da jedenfalls immer prüfen müssen.
Der Europäische Gerichtshof stärkt Gerichte bei der Datenverarbeitung im Rahmen der Beweiserhebung und schafft Klarheit bei Rechtsgrundlagen. Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 18. Juni 2026 gleich zwei wichtige Fragen des Datenschutzrechts beantwortet. Zum einen stellte das Gericht klar, dass nationale Gerichte auch personenbezogene Daten verwerten dürfen, die möglicherweise rechtswidrig erlangt wurden. Zum anderen erhält das Urteil eine für die Praxis besonders relevante Aussage zu den Rechtsgrundlagen nach Artikel 6 DSGVO. Nämlich für dieselbe Datenverarbeitung können unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Rechtsgrundlagen gleichzeitig in Betracht kommen. Zum ersten Teil, also der grundsätzlichen Aussage, kein automatisches Beweisverwertungsverbot bei Datenschutzverstößen. Ausgangspunkt des Verfahrens war ein arbeitsrechtlicher Streit über den mutmaßlich unzulässigen Verkauf von Firmeneigentum. Dabei stellte sich die Frage, ob ein Gericht personenbezogene Daten verwerten darf, die möglicherweise unter Verstoß gegen Datenschutzvorschriften erhoben wurden. Der EuGH bejahte dies grundsätzlich. Datenschutzverstöße führen nicht automatisch dazu, dass Beweise vor Gericht unverwertbar werden. Das Interesse an einer funktionierenden Rechtspflege und an einer wirksamen gerichtlichen Sachverhaltsaufklärung kann eine solche Verarbeitung rechtfertigen. Gleichzeitig betont der EuGH, dass Gerichte bei der Offenlegung der Daten weiterhin den Grundsatz der Datenminimierung beachten müssen. Womöglich sind das etwa Schwärzung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung. Das wäre dann eben vorzunehmen, insbesondere zum Schutz unbeteiligter Dritter. Besonders interessant für die Datenschutzpraxis aus meiner Sicht ist aber noch eine weitere Aussage des Urteils. Der EuGH stellt darin nämlich ausdrücklich klar, dass für ein und dieselbe Verarbeitung mehrere Rechtsgrundlagen des Artikel 6 Absatz 1 DSGVO gleichzeitig einschlägig sein können. Bislang wurde ja eben häufig diskutiert, ob sich Verantwortliche für eine Verarbeitung auf genau eine Rechtsgrundlage festlegen müssen oder ob mehrere Rechtsgrundlagen parallel herangezogen werden dürfen. In Vergangenheit hatte sich hierzu der EuGH ja bereits geäußert, dass die Rechtsgrundlagen nebeneinander bestehen, es also keine erste oder beste Rechtsgrundlage im Artikel 6 gibt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss eben nur auf einer solchen Rechtsgrundlage erfolgen. Der EuGH formulierte hierzu nun in diesem Urteil vom 18.06., dass unter bestimmten Umständen, unter bestimmten Umständen können für dieselbe Verarbeitung mehrere alternative Zulässigkeitsvoraussetzungen gelten. Also damit bestätigt das Gericht, dass beispielsweise eine Datenverarbeitung sowohl zur Vertragserfüllung nach Artikel 6 Absatz 1 Lit B DSGVO als auch aufgrund berechtigter Interessen nach Artikel 6 Absatz 1 Lit F DSGVO zulässig sein kann, eben sofern die jeweiligen Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind. Also was können wir jetzt wieder für die Praxis mitnehmen? Unternehmen, Verantwortliche sollten natürlich auch hier prüfen und dokumentieren, auf welche Rechtsgrundlage die Verarbeitung zu stützen ist. Ganz besonders Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten muss man es ja eh tun und auch in der Datenschutzdokumentation hier auch ganz besonders darauf achten, dass dies ausreichend dokumentiert ist, in welchen Fällen welche Rechtsgrundlage auch Anwendung findet. Also klar, bedeutet das Urteil jetzt auch nicht, dass Rechtsgrundlagen ganz beliebig kombiniert werden können. Jedoch, sobald halt eben die herangezogene Rechtslage für sich eigenständig die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, warum denn nicht?
Ja, und dran denken, ne, auch mehrere Rechtsgrundlagen müssen natürlich auch in den Datenschutzhinweisen dann alle genannt werden. Also man sich mit mehreren Rechtsgrundlagen immer das Leben einfacher macht, glaube ich, muss man daraus auch nicht ableiten. Aber jetzt ist natürlich für den einen oder anderen Fall vielleicht schon ganz hilfreich. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht hat die Informationspflicht nach Datenschutzverletzungen unter dem neuen Datenschutzgesetz konkretisiert. Mit seinem Urteil vom 8. April diesen Jahres hat das Gericht nämlich klargestellt, dass eine Datenschutzverletzung bereits dann vorliegt, wenn personenbezogene Daten für Unbefugte zugänglich werden konnten. Für die Pflicht zur Information der Betroffenen kommt es dann nicht darauf an, ob bereits ein konkreter Schaden entstanden ist. Entscheidend ist vielmehr, ob Betroffene durch die Information noch Schutzmaßnahmen ergreifen können. Denn Daten können auch kopiert werden und dann später natürlich für den Missbrauch genutzt werden. Also weiterhin, selbst wenn eine individuelle Benachrichtigung nicht mehr möglich ist oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand umsetzbar, bleibt der Schutzgedanke natürlich bestehen. Vielleicht kurz zum Sachverhalt. Ein Online-Shop nutzte die sogenannte RMA-URLs für Supportfälle und durch Konfigurationsprobleme wurden rund 19.000 dieser URLs seit Juni 2023 durch den Bing-Crawler indexiert und damit dann auch öffentlich zugänglich gemacht. Die URLs enthielten wiederum Kundendaten wie Namen, E-Mail-Adressen, IBANs und Kommunikationsinhalte und Gutscheincodes. Das Unternehmen meldete dann den Vorfall zwar an den eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, das Unternehmen verweigerte dann aber die Benachrichtigung der Betroffenen, obwohl das entsprechend dann von dem EDIP genutzt gefordert wurde. Jetzt können wir natürlich auch nochmal unter DSGVO-Aspekten drauf gucken. Ich glaube, das ist relativ ähnlich. Die Argumentation zur Vertraulichkeitsverletzung durch bloße Zugriffsmöglichkeiten entspricht so auch der europäischen Linie. Und wie gesagt, auch hier in Europa oder im europäischen Anwendungsbereich der DSGVO, auch da, wie gesagt, bleibt die Informationspflicht bei hohen Risiken betroffen, selbst wenn man entsprechende Sofortmaßnahmen umgesetzt hat und die Daten dann nicht mehr zugänglich sind, also relativ ähnlich da wie in der Schweiz. Denn wie gesagt, dass die Daten vorher schon kopiert wurden und später genutzt werden, das kann man halt nicht ausschließen. Vielleicht noch für alle, die sich im Schweizer Datenschutzrecht nicht im Detail auskennen, dort ist die Informationspflicht etwas anders geregelt in der DSGVO, nämlich dort heißt es, der Verantwortliche informiert die betroffene Person, wenn es zu ihrem Schutz erforderlich ist oder der EDIP es verlangt. Ich weiß nicht, sagt man EDIP oder sagt man EDÖB?
Ich würde EDÖB sagen.
EDÖB, okay. Will keinem zu nahe treten, deswegen der EDÖB es verlangt.
Ja, interessante Regelung, oder?
Ja, absolut.
Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, nicht BSI, das wäre auch witzig, hat die Frist zur Registrierung der Unternehmen gemäß der NIS-2-Richtlinie bis zum 31. Juli diesen Jahres verlängert. da die bisherigen Registrierungszahlen von etwa 18.500 Einrichtungen hinter den Erwartungen zurückbleiben, richtet das BSI einen Appell an die Branchenverbände, ihre Mitglieder verstärkt auf die Einhaltung der Registrierungspflichten hinzuweisen. Besonders der Mittelstand und nicht regulierte Firmen empfinden den Registrierungsaufwand als zu hoch. Und um dies zu erleichtern, stellte das BSI Informationsmaterialien und einen Frage-Antwort-Katalog bereit. Bei anhaltenden Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro. Punkt. Also, wer da vielleicht reinfällt, vielleicht sich auch unsicher ist, vielleicht auch nochmal der Hinweis auf unsere Themenfolge mit Stefan, die wir ja auch hatten im letzten Jahr.
Richtig.
Genau. Hört da sonst gerne auch nochmal rein zu den Hintergründen. Aber sonst ist natürlich eben geraten, das nochmal zu hinterfragen und da vielleicht zugehört.
Ja. Ich glaube nicht, dass das unendlich oft gemacht wird, diese Frist verlängert.
Ist ja schon richtig nett, dass sie es überhaupt gemacht haben.
Ja, absolut. Hacker behaupten, beim Roboterhersteller Ecovax rund 2 Terabyte Daten erbeutet zu haben und drohen mit Veröffentlichung. Eine Bestätigung dieses mutmaßlichen Datendiebstahls durch das Unternehmen selbst, also Ecovax, steht allerdings noch aus. Nach Angaben der Angreifer, der Space Bears, sollten die gestohlenen Daten aus Unternehmenssystemen von Ecovax stammen. Welche Informationen konkret betroffen sein könnten, ist allerdings bisher noch nicht bekannt geworden. Ecovax zählt ja zu den auch weltweit bekannten Herstellern von Saug- und Mährobotern und wie bei den meisten Anbietern von smarten Haushaltshelfern sind die Geräte natürlich standardmäßig mit der Cloud des Anbieters verbunden und werden dann auch darüber gesteuert. Das heißt, jeder, der so ein Gerät hat, wird mutmaßlich auch einen Account bei Ecovax haben. Der Fall erinnert so ein bisschen an den Vorfall beim IT-Dienstleister Atos. Dort hatten die gleichen Angreifer, also die gleiche Gruppe, ebenfalls behauptet, Daten erbeutet zu haben. Später hatten sich die Vorwürfe jedoch als Bluff herausgestellt. Ob die Angaben der Hacker jetzt im Fall Ecovax zutreffen, ist deshalb derzeit laut Heise Online noch offen. Denn eine unabhängige Bestätigung oder Stellungnahme des Unternehmens gab es noch nicht. Die dürfte da natürlich für mehr Klarheit schaffen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wer ein Ecovax-Konto nutzt, glaube ich, sollte das nicht nur beobachten, sondern vorsorglich auch das Passwort zum Account ändern und, ich meine, das gehört natürlich auch mal dazu, ob man das Passwort eventuell auch noch bei anderen Diensten verwendet hat, dann sollte man es natürlich auch bei anderen Diensten ändern.
Besser wär's. Ich sagte ja schon bereits, wer eine Leseempfehlung benötigt, wird jetzt fündig, denn die DSGEA hat ein neues Positionspapier veröffentlicht und zwar zum Thema 6G-Technik, also die Integrated Sensing and Communication. Hierbei arbeiten Funknetze ja gleichzeitig durch Radarsensoren. Also nahezu jedes 6G-Endgerät könne dann Bewegung und Position erfassen und das sogar durch Wände hindurch. Und das bedeutet natürlich dann auch wieder im Umkehrschluss, dass insbesondere die Unverlässlichkeit von Wohnraum gefährdet ist, so die DSK. Also die Verarbeitung der erfassten Sensing-Daten ist dadurch im hohen Maße datenschutzrechtlich relevant und laut Aussage der DSK wird es halt besonders kompliziert, weil auch im Rahmen der neuen Technik so viele zahlreiche Akteure zusammenkommen, also Netzbetreiber, Geräthersteller, App- und Betriebssystemanbieter, verantwortlich sein werden. Kleiner Spoiler vielleicht, die DSK hält die Einwilligung wegen der Vielzahl an unbeteiligten Personen für untauglich und fordert daher klare gesetzliche Regelungen sowie den Einbau von Datenschutz by Design in den 6G-Standard. Findet ihr in den Shownotes, wie immer.
Ja, auch in den Shownotes findet ihr den Link zu einem neuen Podcast der MigoSense. Den haben wir nämlich vor kurzem released. Nennt sich Wandel zum Mitnehmen. Ist der Podcast für alle, die Veränderungen in kleinen und mittleren Unternehmen erfolgreich gestalten möchten. Gemeinsam mit Inka-Coaches, Unternehmern und Experten sprechen Elisa und das Team Work Smart unter anderem über Arbeitgeberattraktivität, Führung, aber ausgeht um Zusammenarbeit, Innovation, Unternehmenskultur. Das Ganze natürlich so ein bisschen mit echten Erfahrungen, konkreten Praxisbeispielen, aber ich glaube, das ist das Wichtige, auch immer wieder Impulsen für die Arbeitswelt. Und das Ganze findet ihr natürlich einerseits auf Spotify, aber natürlich auch auf wandelfuerkmu.migosense.de. Das ist die Seite, über die wir den Podcast veröffentlichen. Wie gesagt, hat jetzt nicht so viel direkt mit Datenschutz zu tun, aber für alle, die, und ich glaube, jeder, der im Unternehmen arbeitet und dort auch für das Unternehmen ein bisschen nach vorne denken möchte, ist da, glaube ich, auch gut aufgehoben, da mal reinzuhören. Inka, vor allen Dingen, weil wir auch Inka-Coaches haben, ein spannendes Programm, weil man hier Beratung auch gefördert bekommt. Relativ einfach von den Voraussetzungen her. Von daher glaube ich, ist es sozusagen eine gute Kombination, sich einerseits, wie gesagt, inspirieren zu lassen, aber vielleicht auch mal ein bisschen mit Inka und den Fördermöglichkeiten dann auch zu beschäftigen, weil man hier sehr gut günstig auch entsprechende Beratung dann bekommen kann. In diesem Sinne würde ich sagen, Laura, haben wir es für heute?
So ist es.
Also nicht vergessen, Wandel für KMU.migosense.de oder natürlich auf Apple Podcast Link packen wir euch in die Shownotes ebenso rein. Dann für die meisten steht wahrscheinlich ein heißes Wochenende vor der Tür, dem in diesem Sinne behaltet einen kühlen Kopf, bleibt dem Datenschutz und dem Datenschutz-Talk treu, bleibt uns gewogen und bis bald.
Bis bald.